Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Reichstagswahlen vom 7. Dezember 1924 hatten die Parteien der Mitte deutlich gestärkt. Um satte 5,5 Prozentpunkte hatte die SPD zugelegt. In geringerem Umfang galt das auch für DDP-Zentrum und DVP. Nationalsozialisten und Kommunisten hingegen mussten gegenüber den Wahlen im Mai große Verluste hinnehmen. Wer geglaubt hatte, dass sich nun die Regierungsbildung einfacher gestalten würde, sah sich gleichwohl getäuscht. Nach wie vor war unter den Koalitionären aus DDP, Zentrum und DVP umstritten, ob man sich nach links, zur SPD oder nach rechts, zur DNVP hin erweitern wollte. Das alte Minderheitenkabinett unter Reichskanzler Wilhelm Marx hatte auf jeden Fall auch weiterhin keine Mehrheit, weshalb man dort zum Rücktritt entschlossen war und sich die Beobachter von der Wilhelmburger Zeitung eher skeptisch dahingehend zeigten, bald zu stabileren Verhältnissen zu gelangen. Aus der Ausgabe vom 12. Dezember 1924 liest Rosa Loy.
Regierungsrücktritt. Berlin, 11. Dezember. Das Reichskabinett hielt seine erste Sitzung nach den Wahlen ab. Nach eingehender Aussprache über die durch den Wahlausgang geschaffene politische Lage hat sich das Kabinett dahin entschieden, alsbald zurückzutreten. Wegen des Zeitpunktes des Rücktritts wird sich Reichskanzler Marx mit dem Reichspräsidenten ins Benehmen setzen. Das Merkwürdige in dem an Merkwürdigkeiten so reichen parlamentarischen Leben Deutschlands ist nun geschehen. Der Versuch, durch die Neuwahl eine neue, breitere Basis für das Kabinett Marx zu schaffen, ist als gescheitert zu betrachten und der Reichskanzler hat demgemäß die Folgerungen daraus gezogen. Der Beschluss des Kabinetts, zurückzutreten, beweist, dass man sich doch entschlossen hat, nicht mehr in der alten Zusammensetzung vor den Reichstag zu treten, sondern dem Druck der Deutschen Volkspartei entsprechend die Bahn für eine Neu- oder Umbildung freizumachen. Reichsaußenminister Dr. Stresemann, der Führer der Deutschen Volkspartei, betonte in der Kabinettssitzung entschieden die Notwendigkeit der Bildung einer Regierung der bürgerlichen Parteien einschließlich der Deutschnationalen. Gewiss wäre ja das Kabinett Marx so, wie es bisher bestand, einem Misstrauensvotum des Reichstages kaum zum Opfer gefallen, wenn es vor das Plenum der neu gewählten Volksvertretung sich hingestellt und eine ausdrückliche Abstimmung verlangt hätte. Dann hätten sicher die Parteien der alten Regierungskoalition, Volkspartei, Zentrum und Demokraten und die Sozialdemokraten für das Kabinett gestimmt. Nur ist es sehr zweifelhaft, ob man die parlamentarische Grundlage für die weitere Regierung gehabt hätte. Die Forderungen, die vor einigen Tagen durch den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Löbe angemeldet waren, würden sicherlich nicht von der Volkspartei, vielleicht auch nicht von allen Mitgliedern der anderen Parteien getragen werden. Ein solches Vertrauensvotum durch die vier Parteien der früheren Großen Koalition unter dem ersten Kabinett Stresemann wäre also nichts anderes gewesen als eine Geste, mit der praktisch nichts hätte angefangen werden können. Das Kabinett Marx ist trotz vieler Stürme mehr als ein Jahr hindurch im Amt geblieben und seine Hauptarbeit bildete die Liquidierung des verlorenen Ruhrkampfes. An den Forderungen, die von den Franzosen an ihren Sieg geknüpft wurden, war das zweite Ministerium Stresemann gescheitert. Versuche, schon damals bei einer Regierungsumbildung auch die Deutschnationalen heranzuziehen, sind gescheitert. Den entscheidenden Wendepunkt in der außenpolitischen Lage bildete der parlamentarische Umschwung in England, der das Kabinett Macdonald ans Ruder brachte, dann zur Berufung des Sachverständigenkomitees, der Verfassung seines Gutachtens und schließlich zum Londoner Pakt führte. Man hat gerade in der entscheidenden Phase, nämlich den Beratungen in London, der Politik des Kanzlers Marx Vorwürfe gemacht, nämlich, dass er der Weigerung der Franzosen nicht mehr entgegentrat, das Ruhrgebiet sofort zu räumen. Marx hat immer betont, dass ein weiteres Entgegenkommen der Entente einfach nicht zu erreichen gewesen sei. Das ist zweifellos richtig, insofern, als die Entente es nicht für notwendig hielt, weiter nachzugeben. Die Schuld scheint mehr an der Schwierigkeit zu liegen, mit dem Parlament in Deutschland zu arbeiten. Herriot hat es damals anders angefangen. Er ist für ein paar Tage nach Paris gereist, verhandelte dort mit seiner eigenen Partei und der Opposition und erklärte dann in London, er sei ein politisch verlorener Mann, wenn er in die sofortige Räumung des Ruhrgebiets willigte, weil ihn dann nicht nur die Opposition, sondern auch Teile seiner Gefolgschaft auf der Linken abschlachten würden. Die anderen schon lange parlamentarisch regierten Länder der Entente zeigten für diese Begründung in der Hartnäckigkeit Herriots Verständnis und traten auf seine Seite, um ihn zu retten. Von deutscher Seite haben weder Marx noch Stresemann den Versuch gemacht, mittels des gleichen Verfahrens irgendetwas zu erreichen, nämlich mit Hilfe des Drucks, den die starke Opposition im Deutschen Reichstag ausüben konnte, eine Opposition, die gleichfalls durch Teile der Regierungskoalition verstärkt werden konnte, um ein weiteres Entgegenkommen in London für unmöglich zu erklären. Blieben so die außenpolitischen Dinge in Deutschland stark umstritten, so auch nicht weniger die Innenpolitik, so besonders das Ermächtigungsgesetz, so die Weiterregierung der mittelparteilichen Koalition nach den Wahlen vom 4. Mai. Liegen jetzt die Dinge nach der Wahl vom 7. Dezember anders? Ob es diesmal gelingen wird, eine trag- und aktionsfähige Regierung mit genügender parlamentarischer Mehrheit hinter sich zu bilden, muss abgewartet werden.
Ja, es kann halt nicht jeder eine so stabile Koalition haben wie wir. Mit ADWH, Akademie der Wissenschaften Hamburg, Hapag-Lloyd, Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft, ZSB, Zeitstiftung Bucerius, LZF, PBH, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und Stabi-Co, Staatsbibliothek Karl von Ossietzky. Bam. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.